Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was wäre Hitchcocks Psycho ohne die furchteinflößenden Geigen Staccati? Was wäre The Godfather ohne den berühmten Patenwalzer? Oder was wäre Star Wars ohne Fanfarenklänge? An den diesjährigen Solothurner Filmtagen, die heute Abend beginnen, steht die Filmmusik wieder einmal im Rampenlicht. Der Schweizer Komponist Niki Reiser ist Ehrengast an den Filmtagen. Dem mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichneten Musiker ist das Spezialprogramm Rencontre gewidmet. Niki Reiser lebt und arbeitet in Basel. Dort hat ihn Filmredaktorin Brigitte Herin besucht, um mit ihm über den Stellenwert der Filmmusik und die Arbeit eines Filmmusikkomponisten zu reden.
Niki Reiser, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können. Sie haben mich in Ihr Studio eingeladen. Sie haben auch ein Studio und wir sitzen hier an Ihrem Flügel, ein ungewohnter Ort, zumindest für mich, für ein Interview. In Ihrem Studio sind viele Tasteninstrumente, also man sieht, was Sie machen. Sie komponieren, Sie musizieren und wir sehen auch die vielen Preise, die Sie gewonnen haben. Auszeichnungen stehen hier. Hier werden Filme zum Klingen gebracht. Sie erfreuen ja uns als Musiker, mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer normalerweise mit Musik. Jetzt aber zu Beginn dieses Gesprächs möchte ich Ihnen etwas mitbringen, das kurz einspielen und Sie fragen, was Sie von diesen ganz wenigen Tönen, die wir gleich hören werden, denken, was das bei Ihnen auslöst.
Ja, es ist lustig, also bei mir löst das Schaudern aus, weil ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, das war das eigentlich diese Musik, der erste Kontakt mit Filmmusik, weil diese Musik auch in der Hitparade lief. Also die war ja zu der Zeit so populär, also spiel mir das Lied vom Tod. Und eigentlich war das mein erster Kontakt zur Filmmusik und ich wusste immer, das ist ein ganz schlimmer Western, also ich durfte den Film gar noch nicht schauen gehen, ich war etwa 9, aber eigentlich emotional bringt das mich in die Kindheit zurück, weil das mein erster Kontakt zur Filmmusik war.
Dann haben wir es ja genau getroffen. Sie haben schon gesagt, spiel mir das Lied vom Tod, ist der Film von Sergio Leone. Der Komponist ist Ennio Morricone, einer der ganz Großen. Und Sie sind auch ein ganz großer Filmkomponist, darf man schon sagen. Wie schafft man das, mit 3 Tönen so eine ganze Welt entstehen zu lassen?
Ja, ich glaube, das ist die Genialität von Ennio Morricone und eigentlich von allen großen Filmkomponisten, dass sie eigentlich in den ersten 3, 4 Tönen schon eine Message herüberbringen oder ein Gefühl auslösen. Was natürlich hier bei diesem Thema sehr wichtig ist, auch der Klang, also dass es auf dieser Mundharmonika gespielt ist. Und das Geniale an dem Film ist, dass dieses Motiv, also dieses Also das kommt ja ständig vor in dem Film, bis wirklich zum Schluss, wo man dann endlich begreift, woher diese Töne eigentlich kamen.
Also in diesem Film ist die Musik nicht nur Atmosphäre und Beigemüse, einmal provokativ gesagt, es ist wirklich Inhalt. Also die Mundharmonika ist ein Element des Films. Gehen wir mal einfach ganz konkret zum Thema Filmmusik. Was muss oder was soll Filmmusik denn leisten?
Also für mich ist eigentlich Filmmusik die Seele eines Films. Also die Musik kann der Geschichte oder dem Hintergrund einer Geschichte im Film, kann sie die Farbe geben und sie kann, da finde ich auch, ist die wirklich die Aufgabe der Filmmusik, dass sie der Herzschlag einer Geschichte oder eines Films ist.
Der Herzschlag, manchmal ist der hörbar, manchmal weniger hörbar. Wie viel Musik verträgt eigentlich ein Film?
Also es ist ganz verschieden, zum Beispiel Trickfilme, die brauchen Musik von vorne bis Schluss, das ist ganz klar und die haben da auch eine ganz wichtige Funktion, weil sie die ganze Bewegung eigentlich kommentieren oder sich lustig machen über die Bewegungen. Und bei Dramen oder bei Geschichten über Menschen, da ist die Gefahr, wenn man zu viel Musik hat, dass eigentlich die Gefühle verloren gehen. Also eigentlich muss die Musik immer nur dann einsetzen, wenn die Geschichte auch wirklich den Inhalt braucht oder vielleicht noch diese zusätzliche Ebene. weil der Film an sich ist ja immer zweidimensional, das Bild. Und die Musik ist das dritte Element, was eigentlich so fast subversiv in den Film eingreift. Deshalb liebe ich auch Filmmusik. Ganz am Schluss kann ich noch dazukommen und eigentlich den Film wirklich beeinflussen.
Musik ist neben Bild und Sprache das dritte Element. Ist also Musik eine Art, also Filmmusik meine ich jetzt, ist das nur eine Art Hilfsmittel oder eine Art Begleitkunst zur Filmkunst?
Also am Anfang war es ja so, ganz am Anfang, da hat man ja bei den Stummfilmen hat man einfach Klavier gespielt, dass die Leute keine Angst haben vor der Dunkelheit. Und aber über die Jahre hat sich natürlich entwickelt und ist die Musik eigentlich zu einem wirklichen Träger auch geworden, um jetzt nicht eigentlich die Bilder zu unterstützen, die sind ja da und die Schauspieler sind da, aber eigentlich immer, dass die Musik dazukommt und wie ein Kommentar zur Geschichte macht.
Es ist ja oft so, wenn man eine Szene sieht, wenn man sie mal ohne Musik hört, also mal den Ton ausschaltet, hat sie eine ganz andere Wirkung. Und ich stelle mir vor, dass man mit der Musik sogar die Aussage einer Szene komplett umkehren kann oder ja eine komplett neue Dramaturgie unterschreiben kann, nur mit der Musik, sage ich jetzt mal nur in Anführungsstrichen.
Ja, gerade bei meinem vorletzten Film Im Winter ein Jahr hatte die Musik diese Funktion. Da ging es ja darum, dass ein Kind in einer Familie sich umgebracht hat. Und der Film handelt davon, dass die Eltern mit der Tochter nicht darüber reden können. Und oft gibt es Szenen, wo die Eltern und das Kind zusammen reden über Alltäglichkeiten. Und man weiß eigentlich ganz genau, die müssen jetzt endlich mal über das Thema reden. Und dort war eigentlich die Musik immer so wie ein Störfaktor, hat eigentlich immer diese Brüchigkeit und diese Kälte dargestellt, die unter den beiläufigen Gesprächen dann gespielt hat.
Also da hat man die Musik richtig auch wahrgenommen. Es gibt ja Filme, da nimmt man sie eigentlich fast nicht wahr, weil sie sich so perfekt einfügt in den Erzählrahmen. Kann denn Filmmusik oder soll auch Filmmusik als solche auch bestehen außerhalb eines Films? Also wenn Sie jetzt beispielsweise die Musik für einen Film komponieren, denken Sie auch dran, dass das ein Werk ist, ein eigenständiges Werk, was für sich stehen soll, kann oder ist immer das Gesamtkunstwerk Film im Blickfeld?
Also bei mir ist es eigentlich beides, aber wenn ich dann an der Musik arbeite, möchte ich eigentlich immer ein Stück Musik schreiben, das ich selber auch hören möchte, weil ich bin natürlich in erster Linie Musiker und ich kämpfe immer dafür, dass, also mit mir selber eigentlich, dass die Musik mir auch gefällt. Also ich würde nie eine Musik machen, wo ich denke, ja, die passt jetzt vielleicht zum Bild, aber sonst als Musik möchte ich sie eigentlich nicht hören. Aber oft gibt es dann auch Einwände vom Regisseur, die mich auf neue Ideen bringen, die ich als Komponist sonst nie gemacht hätte. Und dann oft traue ich mich, Sachen zu machen, die ich selber als Musiker nie getraut hätte.
Sie haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass Ihre eigene Filmmusik als Musik ohne Film sehr groß herauskommt. Ihre Musik zu Jenseits der Stille, der Film von Caroline Link, ist ja ein Hitparadenstürmer eigentlich gewesen. Normalerweise hat man immer ein bisschen das Gefühl, Filmmusikkomponisten sind in der sogenannten U-Musik, Unterhaltungsmusik, sehr anerkannt. Man kauft sich die CDs, wie man sich eine Pop-CD kauft, aber in der sogenannten E-Musik, also in der ernsthaften, klassischen Musik, sind es ein bisschen Komponisten zweiter Klasse. Empfinden Sie das auch so und was kann man dagegen tun?
Heute hat sich schon ein bisschen verändert, also dass Leute, die neue Musik machen, auch offener sind für Filmmusik. Und das gilt auch für mich, dass ich auch gerne neue Musik höre oder mich dafür interessiere. Und ich glaube, dieses EU, das hat sich ein bisschen aufgelöst. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen bei ein paar Leuten, die das noch nicht wahrhaben wollen. Aber zum Beispiel gerade Morricone, der sieht sich hauptsächlich als E-Komponist. Also der komponiert ja jeden Tag jetzt immer noch. Und ist manchmal ein bisschen frustriert, dass er eigentlich immer als Filmkomponist gefeiert wird und nicht als E-Komponist. Aber viele Ideen, also gerade zum Beispiel im Spiel mit das Lied vom Tod, die Anfangsszene mit diesen Geräuschen, das war eine Idee von Ennio Morricone und Sergio Leone zusammen. Also die haben das auch selber konzipiert und das war eigentlich eine Idee aus der E-Musik von der Zeit.
Wenn ich Filmmusik höre, dann höre ich, sage ich mal, grob zwei Arten von Filmmusik. Das eine ist die Filmmusik, die als Filmmusik wiedererkennbar ist und von ganz unterschiedlichen Komponisten geschrieben wird, mit Versatzstücken, ein Orchesterteppich, ein paar Klaviertöne darüber, dann der Einsatz der Streicher und immer klingt es ungefähr ähnlich, zum ähnlichen Filmstil die ähnliche Musik. Und dann gibt es eben noch die Musik, wo man sofort den Komponisten erkennt, auch wenn es ein anderer Film ist. Und dann gibt es diese berühmten Paarungen in der Filmgeschichte. Federico Fellini, Nino Rota oder eben Sergio Leone, Ennio Morricone haben wir schon genannt. Oder mal was ganz anderes, David Lynch und Angelo Badalamenti. Ja. Sind übrigens alles Italiener, fällt mir jetzt auf. Und dann gibt es Niki Reiser, Dani Levi. So hat eigentlich ihre Karriere als Filmmusikkomponist angefangen. Erzählen Sie uns davon, wie Sie dazugekommen sind.
Also ich kannte Dani schon aus der Schule. Wir kannten uns nicht nah, aber wir sind uns immer wieder begegnet. Und eigentlich Jahre später, als ich schon zurück war aus Amerika, ich habe dort Jazz studiert und auch ein bisschen Filmkurse dort belegt, habe ich auf einer Party Musik gemacht, also Flöte gespielt, Jazz. Und Dani wollte seinen ersten Film machen, du mich auch. Also das war erst in Planung. Und er hat mich eigentlich einfach spontan gefragt, ob ich Lust hätte, eine Filmmusik zu schreiben. Ich bin sehr glücklich, dass Dani mich gefragt hat, weil ich glaube, ohne ihn wäre ich gar nicht Filmkomponist geworden.
Hören wir uns doch ein Stück aus Ihrer ersten Arbeit an. Es ist ein Tango aus dem Film Du mich auch. Niki Reiser, wenn Sie das hören, das ist ja auch schon länger her, ist aus den 80er Jahren, würden Sie es nochmal so komponieren?
Ich hoffe, weil, also wenn ich es dann so höre, hat es so etwas Frisches, Naives. Und es war natürlich auch noch die Zeit, dass, mir fällt jetzt gerade auf, dass zum Beispiel Saxophon ist aus der Musikszene verschwunden eigentlich. Also in den 80er Jahren war ja Saxophon das Instrument, auch bei diesen Independent-Filmen aus Amerika. Ich finde es einfach sehr schön, weil ich habe das wirklich ohne technische Hilfsmittel gemacht. Also ich habe jedes Mal musste ich eine Band zusammenstellen, um ihm die Skizzen auf Kassette dann zuzuschicken. Und wir haben das einfach so gesagt, ja, das Stück muss jetzt etwa anderthalb Minuten lang sein, haben das aufgenommen und Dani hat dazu geschnitten. Also es war einfach noch so eine freie Art, weil Dani hat vielleicht alle zwei Jahre einen Film gemacht und für mich war das eigentlich noch so ein Nebenprojekt. Manchmal würde ich mir wünschen, man hätte diese Zeit und diese Naivität noch.
Wenn Sie jetzt ein neues Projekt starten, wie gehen Sie das an? Bekommen Sie von jetzt zum Beispiel von Dani Levi ein Drehbuch oder bekommen Sie erst den schon fast fertigen Film zu sehen? Und wie konkret setzen Sie sich hin, denken sich Melodien aus? Wie läuft das?
Also ich mag es eigentlich, wenn ich, bevor ich die Bilder habe, schon anfange zu arbeiten am Film. Also das habe ich jetzt gerade beim neuesten Film von Dani Levi, Das Leben ist zu lang, da arbeite ich jetzt gerade dran. Das ist auch eine Komödie und ich habe mir eigentlich, ohne an eine bestimmte Szene zu denken oder an ein Bild, habe ich einfach mir ausgemalt, was braucht der Film für eine Grundstimmung? Braucht es schräge Sounds? Braucht es das? Braucht es Stimmen? Und da habe ich etwa 7 Stücke gemacht und eigentlich von diesen 7 Stücken sind dann 5 im Film gelandet und zum Teil haben sie perfekt schon zum Bild gepasst. Und oft bin ich dann noch viel freier, wenn ich keine Bilder habe. Und die Regisseure sind natürlich immer froh, wenn sie zum Schneiden schon Originalmusik haben.
Und dann setzen Sie sich hier im Studio ans Klavier oder an den Synthesizer und warten auf den Musenkuss? Oder wie läuft das? Klimpern Sie rum, bis Ihnen eine Melodie in die Finger kommt? Oder haben Sie die schon im Kopf?
Oft denke ich an Klänge. Also überlege ich mir, was ich für einen Klang möchte, für einen Film. Im Winter ein Jahr habe ich in die Tassen reingelangt. Also gerade. Um eigentlich diese schwebende Kälte darzustellen. Und das wurde dann, ich habe das einfach mal ausprobiert und das wurde dann ein tragendes Element in der Filmmusik. Aber klar, ich muss natürlich Ideen haben, auch melodische. Und oft leide ich, also im Moment leide ich gerade wieder, weil ich seit Wochen ein bestimmtes Stück suche. Also ich mache dann auch andere Sachen dazwischen. Aber ich weiß eigentlich, manchmal über 2-3 Wochen weiß ich, ich muss dieses Problem lösen, ich muss diese Melodie finden. Also es kann manchmal sehr lange dauern, bis man dann die richtige Melodie gefunden hat.
Sie haben schon gesagt, Sie möchten am liebsten vor den Bildern schon Musik schreiben, aber irgendwann haben Sie dann ja den Rohschnitt. Also das ist die Fassung, wo der Film eigentlich schon zusammengeschnitten ist, wo nur noch kleine Änderungen gemacht werden. Und wie gehen Sie dann vor? Setzen Sie sich mit Dani Levy oder mit den anderen Regisseurinnen und Regisseuren hin im Studio und timen Sie das? Oder wie machen Sie das?
Ja, es macht natürlich dann schon mal, wenn ein Rohschnitt da ist, eine Spotting-Session, sagt man dem. Also dass man mal den ganzen Film durchgeht und auch darüber diskutiert, wo braucht es Musik? Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Braucht es irgendwo eine Musik? Und meistens weiß das der Regisseur, also der fühlt, wenn jetzt noch ein drittes Element dazukommen soll. Und dasselbe ist eigentlich auch also nicht nur mit der Musik, man spricht immer nur über die Musik, aber eigentlich das Sounddesign ist auch sehr wichtig, weil das ist ja alles auch künstlich hergestellt und man kann eine Wiesenlandschaft, kann man auf 100 verschiedene Arten vertonen. Und ich mag es oft, wenn ich auch mit den Sounddesignern Kontakt aufnehmen kann, dass man dann auch wirklich weiß, wann braucht jetzt noch ein zusätzliches Element. Und eigentlich bespreche ich mit dem Regisseur dann in dieser Spotting-Session, wo soll die Musik einsetzen, was soll sie auslösen, das ist auch immer wichtig. Und oft merken dann Regisseure, wenn sie über die Musik sprechen, lernen sie nochmal ihren Film kennen und spüren dann plötzlich, was eigentlich die Grundaussage des Films sein soll.
Wie spricht man eigentlich über Musik? Wie erklärt Ihnen ein Regisseur, wie es klingen soll? In welchen Worten macht man das?
Die Regisseure sind auch meistens sehr schüchtern, wenn es zur Musik kommt. Sonst alles andere beherrschen sie eigentlich ziemlich gut, also mit Technikern zu reden oder mit Schauspielern. Aber wenn es um die Musik geht, sagen sie immer, oh, ich habe keine Ahnung, es tut mir leid, ich kenne mich nicht aus. Aber eigentlich reicht mir, wenn die Regisseure mir sagen, warum die Musik da stattfinden soll. Und was sie auslösen soll. Und wenn sie mal eine Musik haben, dann können sie ganz konkret dann über die Musik reden. Also sie können sagen, also dieser Rhythmus gefällt mir nicht, aber die Melodie oben, die könnte man so lassen. Lass doch mal den Rhythmus weg und lass nur die Töne oben ganz fein klingen. Es ist eigentlich wie ein Ping-Pong-Spiel. Also ich muss mal erst einen Anfang machen. Und sobald dann die Regisseure Musik hören, dann können sie auch, wir als Konsumenten, können sie reagieren und sagen, was ihnen gefällt und was nicht.
Sie haben schon erwähnt, dass Ennio Morricone, die Begegnung mit Spiel mir das Lied vom Tod, ein prägendes Kindheitserlebnis war. Haben Sie andere Vorbilder oder Lieblingsfilmkomponisten, die Sie auch vielleicht geprägt haben auf Ihrem Weg?
Ja, so sicher. Der andere Italiener, der große, der Nino Rota, ist für mich so ein großes Vorbild. Ich bin selber auch ein Melodiker eigentlich. Nino Rota hat eigentlich mit seinen Melodien und seinen Instrumentierungen sämtliche Filme geprägt, die er vertont hat. Der Godfather, der Pate, das sind zum Teil ganz kleine Melodien, die die Geschichte riesig machen. Und auch bei Fellini, also da kann man eine Musik hören und man ist sofort in dem Film zurück und sieht die Bilder und das ist für mich eigentlich das Ziel der Musik, dass sie so wie ein Nachhall ist, also wenn man sie nachher hört, dass sie einen den Film zurückbringen.
Kino im Kopf im klassischen Sinne dann, oder Kino im Ohr vielleicht könnte man sagen. Vielleicht können wir das auch uns anhören, den Godfather Waltz, also den Walzer. der sie auch ein bisschen inspiriert hat zu der Musik von dem letzten Film, der im Kino lief, Maria, ihm schmeckt's nicht. Da können wir vielleicht uns auch einen ähnlichen, es ist kein Walzer, haben Sie mich darauf hingewiesen, ein ähnliches Stück uns kurz anhören aus dem letzten Film von der Regisseurin Nele Vollmer. Das ist also ein Stück aus dem letzten Kinofilm von Ihnen, beziehungsweise die Musik stammt von Ihnen, dem Kino lief. Leiden Sie eigentlich darunter, dass man immer von Film von sowieso, also von Dani Levy oder von Caroline Link spricht und nicht vom Film von Niki Reiser?
Nein, also ich habe ja nur die Musik dazu gemacht, also nur, ich habe die Musik dazu gemacht und ich kann mich eigentlich nicht beklagen, also ich bin eigentlich sehr verwöhnt mit den Reaktionen von den Leuten. Also das hat angefangen, eigentlich schon bei Du mich auch, dass die Leute die Musik erwähnt haben von sich aus und dann eben auch mit Jenseits der Stille. Und lustig ist jetzt eigentlich übers Internet, dass man eigentlich plötzlich so in Kontakt mit dem Publikum kommt, dass dann persönliche E-Mails kommen und Leute sagen, diese Musik hat mich durch den Winter getragen. Und das ist schon sehr schön. Also einerseits verkaufe ich keine CDs mehr wegen dem Internet, aber andererseits habe ich wirklich einen direkten Kontakt zu den Leuten und kann sehen und lesen, was es in den Leuten auslöst. Und von dem her genügt mir das. Es ist ja nicht mein Film, sondern es ist einfach die Musik, die ich zu einem Film gemacht habe.
War das Ihr Berufswunsch? Haben Sie eigentlich immer schon als Junge, als Sie Spiel mir das Lied vom Tod, die Mundharmonika gehört haben, gesagt, das will ich auch machen?
Nein, also eigentlich wollte ich zuerst wirklich Jazzmusiker sein und bleiben. Und eigentlich wirklich über diesen Zufall hat sich das so ergeben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mich nicht so auf die Bühne zieht. Ich bin eigentlich lieber im Hintergrund und kann meine Sachen ausbrüten und ausdüfteln. Und von dem her ist es eigentlich rückblickend schon, habe ich das Richtige ausgewählt, aber ich habe es jetzt so die Karriere nicht gesucht.
Wir haben am Anfang des Gesprächs davon geredet oder gemutmaßt, ob Filmmusik eigentlich auch für sich stehen kann und soll. Natürlich löst sie immer wieder Bilder aus und soll das ja auch. Es gab vor einigen Jahren eine interessante Aufführung. Howard Shore hat das Score, also die Musik zum Film Herr der Ringe, Lord of the Rings von Peter Jackson komponiert. Und in Deutschland wurde die Symphonie mit einem Symphonieorchester und einem großen Chor aufgeführt im Konzertsaal und im Hintergrund auf der Leinwand etwas leiser und etwas abgedunkelt der Film gezeigt. Also man hat eigentlich die ganze Geschichte umgekehrt, man hat die Musik in den Vordergrund genommen, den Film in den Hintergrund. Ist das sinnvoll so? Ist das einmal etwas Schönes oder wie finden Sie die Idee?
Ja, ich finde es, glaube ich, für die Zuschauer oder die Zuhörer, die normalerweise im Kino die Musik ja nicht wahrnehmen, weil sie, also mir passiert das sogar selber, dass ich einen Film gucke und nachher denke ich, oh, jetzt habe ich vergessen, mich auf die Musik zu achten. Und dass die Leute dann mal wirklich die Musik im Vordergrund wahrnehmen, finde ich eigentlich eine tolle Idee. Aber eigentlich könnte man die Musik dann ganz loslösen vom Bild. Mhm. Mir geht es oft so auch mit Filmmusiken, wenn ich alte Stücke von mir höre oder Filmmusiken von anderen Leuten, dass ich dann auch vielleicht gar nicht mehr an den Film denke und plötzlich ganz andere Bilder mir dazu mache.
Also dann steht dann die Musik tatsächlich doch für sich und ist eine ganz eigene Komposition. Haben Sie eine ganz prägende Erfahrung gemacht beim Komponieren oder beim Filmmusikschreiben? Was ist eigentlich Ihre persönliche Lieblingsmusik, die Sie selber geschrieben haben?
Das ist schwierig mit den Lieblingsmusiken, das ist eigentlich wie mit Kindern. Man kann da nicht sagen, welches der Liebling ist. Also was mich eigentlich so geprägt hat am meisten, das ist bei Nirgendwo in Afrika. Da hatte ich diesen riesigen Film vor mir und ich habe dann so nach 2 Monaten Funkstille im Kopf, bin ich fast verzweifelt, weil ich dachte, ich muss jetzt diese riesigen Bilder vertonen. Und ich wollte schon aufhören, habe die Regisseurin sogar gebeten, mich zu feuern. Und dann hat sie gesagt, ja, ich lasse dich gehen, du musst es nicht mehr machen. Aber schreib mir doch bis morgen noch ein Stück für eine kleine Szene, die ich im Schnittraum mal mit Musik anhören möchte. Und dann habe ich so in der Verzweiflung ein ganz reduziertes, kleines Thema komponiert, also nur Harfe und Stimme. So, hiu, ha, hiu. Das war für mich so prägend, dass man manchmal wirklich ins ganz kleine Detail gehen kann, um dann auch an die großen Sachen heranzukommen. Und das hat dann so meinen Knoten gelöst und dann habe ich auch die großen Sachen kamen dann plötzlich so durch die Türe hereingeschwallt.
Noch zur Ergänzung, Nirgendwo in Afrika ist auch ein Film von Caroline Link. Vielleicht eine polemische Schlussvermutung. Ihre Arbeit, ihre Kunst ist immer wieder in Gefahr. Dogma 95, vielleicht ein Stichwort von Lars von Trier, der einfach gesagt hat, es gibt keine Filmmusik mehr, nur noch, wenn sie direkt im Film gespielt wird. Also wenn ein Radio dudelt oder jemand singt. Oder Regisseure wie Quentin Tarantino oder auch Fatih Akin im deutschsprachigen Raum, die sich einfach ihre Lieblingsplatten zusammensuchen und daraus einen Soundtrack basteln. Oder dann auch in einer Zeit, in der Musik auf Knopfdruck könnte vielleicht sogar ich, mehr schlecht als recht, aber ich könnte auch einen Film vertonen, weil es schon Computerprogramme gibt im Stil von Komponier dir deine eigene Filmmusik. Haben Sie keine Angst um Ihre Kunst?
Nein, ich glaube, also ich muss auch sagen, ich mag ja auch Filme, die keine Musik haben. Zum Beispiel Das Weiße Band von Haneke ist ein wahnsinnig intensiver, emotionaler, starker Film, ohne einen Ton Filmmusik. Aber ich denke, solange ich den Regisseuren wirklich originäre, neue Ideen anbieten kann, die ihren Film bereichern, ist mein Beruf nicht in Gefahr. Aber ich muss natürlich darum kämpfen, dass ich immer wieder für jede Geschichte etwas Neues erfinde. Und das ist auch ein täglicher Kampf, mit dem ich mich beschäftige. Und ich denke, solange ich wirklich originelle, wichtige Ideen habe, kann ich immer wieder einen Film bereichern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.